Da gibt es auch tatsächlich schon Studien dazu. Diese emotionale Bindung, die Empathie, das ist ein wichtiger Schritt, dass Therapie überhaupt gelingen kann. Es macht ganz viel aus. Den Input, den wir setzen, wird im Spiel verpackt, weil Kinder im Spiel lernen. Bei Kindern, bei Erwachsenen macht man das natürlich anders. Projekte, wo es um Interdisziplinarität geht, das ist an der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich auch ganz ein ganz großes Thema, wo wir auch Potenzial noch sehen oder auch wirklich wissen, da wäre noch viel zu tun. Vor allen Dingen macht es jetzt das Berufsfeld der Logopädie für mich diese eigenständige Arbeit mit Menschen gemeinsam an der Lebensqualität dann zu arbeiten, also die Lebensqualität wiederherzustellen, die Lebensqualität zu verbessern.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Wenn man an den Begriff Logopädie denkt, kommt wohl den meisten von uns als erster Gedanke Kinder mit Sprachfehlern in den Sinn. Vielleicht hat man sich als Kind selbst schwer getan mit bestimmten Lauten und Wörtern. Das kann man ganz gezielt mit Übungen und Techniken gut beheben. Aber die Logopädie ist viel mehr als das Unterstützen von Kindern in ihrer Sprachentwicklung. Logopädinnen und Logopäden arbeiten mit allen Altersgruppen und beschäftigen sich mit Menschen, die ganz unterschiedliche Krankheitsbilder haben. Was da alles dazugehört, wie vielseitig und spannend dieser Beruf ist und wie das mit der Fachhochschule Gesundheitsberufe zusammenhängt, klärt uns heute unser Gast. Doris Detter-Biesel ist Logopädin. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde und bin schon gespannt auf das Gespräch heute.
Ja, wir auch. Ja, bei uns hier sitzt im Podcaststudio Doris Detter-Biesel. Liebe Doris, dein beruflicher Schwerpunkt in der Logopädie ist wohl der bekannteste Bereich dieser Logopädie, nämlich die Unterstützung von Kindern bei Sprachfehlern oder beim Spracherwerb. Gestartet hast du aber deine berufliche Karriere damals an der Akademie für Logopädie hier in Linz mit der Ausbildung zur diplomierten Logopädin ganz allgemein für alle Bereiche. Du hast als Logopädin im Kindersprachbereich der Volkshilfe Oberösterreich gearbeitet und berufsbegleitend das Masterstudium in klinischer Linguistik in Salzburg absolviert. Seit 2016 bist du hauptberuflich Mitglied des Lehr- und Forschungspersonals der FH Gesundheitsberufe und du bist hier insbesondere Forschungs- und Entwicklungskoordinatorin und vermehrt auch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Auch privat bist du sehr aktiv, du läufst gerne Ultratriathlon, Ultra-Trail-Running und verbringst gerne Zeit mit deiner Familie und deinen zwei Kindern. Liebe Doris, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio.
Ja, Doris, ich habe jetzt gehört, quasi wie dein beruflicher Werdegang so war. Ich finde es jetzt spannend, einen Schritt zurückzugehen und auch zu fragen, warum bist du denn Logopädin geworden?
Ja, eigentlich etwas durch Umwegen. Und zwar, es war so, dass ich ursprünglich Kindergartenpädagogin werden wollte. Und damals gab es eine Aufnahmeprüfung, die ich leider nicht bestanden habe. Also da war meine Zeichenkünste leider etwas zu schlecht oder ungenügend, unzureichend. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht. Das Angebot an Fachhochschulen war ja damals noch nicht ganz so groß und habe mir gedacht, es soll schon in Richtung Kinder sein. Damals wollte ich einfach mit Kindern arbeiten. Sprache, Kommunikation hat mich schon immer auch interessiert und bin dann irgendwie durch Unwegen zur Logopädie gekommen. Und ich muss ehrlich gestehen, also ich habe natürlich dann noch die HBLA gemacht, damit ich überhaupt Logopädin werden kann. Es hat wahrscheinlich jemand so wollen, dass ich Logopädin werde, weil ich könnte mir eigentlich keinen anderen Beruf vorstellen. Er ist wirklich sehr erfüllend und macht mir großen Spaß. Jetzt auch noch, jetzt bin ich zwar nicht mehr in der Praxis tätig, aber es gibt keinen besseren Beruf für mich.
Du hast jetzt Aufnahmeprüfung angesprochen in der Kindergartenpädagogikschule. Aufnahmeprüfung gibt's ja auch für die Ausbildung zur Logopädin oder zum Logopäden. Da, genau. Die ist doch gar nicht so einfach wahrscheinlich, oder?
Nein, richtig. Also grundsätzlich an der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich gibt es Aufnahmeverfahren. Es ist immer mehrstufig und es bewerben sich eben mehrere, viele. für die Studienplätze. Und bei uns am Studiengang, Bachelor-Studiengang Logopädie ist es so, dass es eben mehrstufig ist mit schriftlichen Testverfahren. Dann auch natürlich muss man eine gute Aussprache haben, keine Stimmstörung. Also auch da werden eben allgemeine Voraussetzungen, die wir abtesten müssen. Und dann gibt es dann eben so ein mehrstufiges Verfahren, wo wir entscheiden, ob die Fähigkeiten gegeben sind.
Und wie viele Studienplätze habt ihr da jedes Jahr?
Insgesamt an der FH Gesundheitsberufe über 2000, aber für die Logopädie haben wir 24 im Moment jedes Jahr.
Wenn man dann die Hürde geschafft hat und quasi an der FH ist und Logopädin werden kann, wie läuft das dann so ein bisschen ab in der Ausbildung?
Ja, es ist ja eine Fachhochschule, das heißt, es ist eher ein strenger Ablaufplan, also das ist der Unterschied zu einer Universität. Es gibt einen vorgesetzten Stundenplan, also es ist sehr strukturiert. Das hat einerseits den Vorteil, dass man in 6 Semester wirklich fertig ist. Man hat praktisch einen Stundenplan, der wird im Semester fix gegeben und es ist schon so, dass die Tage lang sind, also von in der Früh bis am Abend kriegt man sozusagen das Wissen vermittelt. Und es gibt natürlich sehr viel Praktika. Also das ist ein Teil der Ausbildung, eigentlich von Beginn an, sowohl unter der Woche als auch Blockpraktikum, wo die verschiedenen Bereiche der Logopädie dann natürlich auch praktisch umgesetzt werden. Also wir vermitteln das medizinisch-wissenschaftliche Wissen und das können die Studierenden sofort im Praktikum dann ausprobieren, umsetzen, unter Anleitung, selbstverständlich.
Und wo macht man dann so ein Praktikum?
Das ist ganz unterschiedlich. Es sollen einmal alle Bereiche abgedeckt werden, eben Kindersprachbereich, Erwachsenenbereich wie im Aphasie, Schlucken, Schluckbereich. Und das ist einerseits zum Beispiel in Kindergärten, das ist regelmäßig, also das ist ab dem 3. Semester sind die einmal in der Woche in einen Kindergarten fix. Und dann gibt's die Blockpraktika, die finden in Krankenhäusern statt, in Reha-Zentren, in Ambulatorien, weil wir natürlich auch Menschen mit Entwicklungsstörungen helfen. Und bei diesen Blockpraktika sind die Studierenden sehr flexibel, das können sie sich selbst wählen. Und es kann auch im Ausland stattfinden. Das ist vielleicht auch interessant, was niemand weiß. Bei uns ist allerdings in der Logopädie die Voraussetzung, dass man natürlich die Sprache des jeweiligen Landes dann gut beherrscht.
Also am besten geht es in Deutschland wahrscheinlich.
Am besten in Deutschland, aber wir haben...
Oder in der Schweiz.
In der Schweiz, genau. Wir haben allerdings auch schon eine Studierende, die eben muttersprachliche Kompetenzen in Spanisch gehabt hat und die ist auch nach Spanien gegangen. Ja. Und das ist ja dann auch schön, weil man auch das Gesundheitssystem anderer Länder kennenlernt, wie funktioniert das dort. Also es hat durchaus Vorteile auch.
In einer anderen Sprache gibt es denn da auch andere, sage ich mal, Probleme, wenn man jetzt das Feld zum Beispiel Kinder- und Sprachentwicklung anschaut?
Ja, wenn man das anschaut, natürlich selbstverständlich, weil die Sprachen ja von der Grammatik anders aufgebaut sind. Beispielsweise, wir haben von der Grammatik eben Artikel zum Beispiel oder die Verb-2-Stellung mit einem flexiblen Vorfeld. Das kann jetzt in einer anderen Sprache ganz anders sein, die gar keine Artikeleinsetzungen haben und auch von der Aussprache her kann das unterschiedlich sein. Genau, das ist eben das, was es ein bisschen schwierig macht, wenn man ins Ausland geht und dann andere Auffälligkeiten hat.
Aber wenn du jetzt Grammatik ansprichst, also das hätte ich ja gar nicht mit der Logopädie so in Verbindung gebracht, sondern für mich war die Logopädie eigentlich immer so, da geht es um die Aussprache, um vielleicht Probleme, gewisse Laute bilden zu können oder so. Aber das ist ja viel mehr dann.
Ja, genau, ganz viel mehr. Also wenn man jetzt den Kindersprachbereich ansieht, wie du sagst, die meisten fällt eben der Aussprachefehler ein. Aber es geht ganz viel, also ganz viele Kinder haben Probleme in der Satzbildung, Lexikonsemantik, also sowas wie Wortschatzerwerb ist auch immer ein Thema. Es gibt auch Probleme zum Beispiel, das ist vielleicht auch bekannt in der Myofunktion, wenn man Zahnfehlstellungen hat, indem man aufgrund eines Schluckfehlers zum Beispiel, wenn man falsch schluckt, falsche Schluckmuster, das ist vielleicht noch eher bekannt. Aber ja, die Bandbreite ist sehr groß im Kindersprachbereich, genauso wie in anderen Bereichen, genau.
Was gibt's da noch in anderen Bereichen?
Wir behandeln Sprach- und Sprechstörungen auch im Alter. Also das wäre jetzt zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder degenerative Erkrankungen wie Demenzerkrankungen. Schluckstörungen ist ein ganz großes Thema bei uns, kann nach verschiedenen Störungen eben auftreten. Kann natürlich auch im Kinderbereich auftreten, aber auch im Erwachsenenbereich. Hörstörungen ist vielleicht auch ein Thema. Also wir machen diese Höruntersuchungen. Stimmstörungen, das ist auch ein Bereich, der vielleicht sogar bekannt ist. Aber
genau.
Was haben wir noch, was ich vergessen habe? Genau, zum Beispiel Leserechtschreibstörungen. Das ist auch ein Bereich, den wir behandeln. Und was man vielleicht schon weiß, Redeunflüssigkeiten, Stottern, Poltern, das ist auch so ein typisches Feld der Logopädie. Genau.
Also quasi alles, was so im therapeutisch mehr oder weniger im Mundbereich sich abspielt.
Genau, so als man sagt, so Kommunikationsstörungen mit eben Schluck und Hören, genauso, ich sage jetzt einmal, genau, der Bereich Mund, Gehirn braucht man dazu.
Stimmt.
Ist immer ein bisschen schwierig, weil das wäre ja der Mund und der Mundbereich wäre eigentlich nur das Funktionelle, aber man braucht ja ganz viele Funktionen, dass man Sprache sprechen kann, genau.
Im Vorgespräch hast du uns auch gesagt, dass es ein sehr selbstständiger Beruf ist. Ist jetzt, wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen, wenn man das so im Kontext vom Spital betrachtet. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, wie kann man als Logopädin quasi sehr selbstständig arbeiten? Wie kann man das verstehen?
Grundsätzlich hast du schon recht. Es ist schon so, dass es natürlich auch Angestelltenbereiche gibt, ganz typisch eben Krankenhaus, Reha-Zentren, Ambulatorien oder auch so wie ich in der Volkshilfe Oberösterreich gearbeitet habe, das ist auch ein Angestelltenverhältnis. Aber wenn ich zum Beispiel den Wunsch habe, mich wirklich als Einzelunternehmen selbstständig zu machen, dann kann ich eben Kassen- oder Wahllogopädin werden. Und da bin ich wirklich ganz selbstständig. Das heißt, die Patienten und Patientinnen kommen zu mir, nehmen eine Überweisung vom Arzt oder von der Ärztin mit und dort bin ich dann ganz selbstständig tätig und habe sozusagen keine Vorgesetzten. Ja. Wobei es auch so ist, wenn man in einem Krankenhaus, Ambulatorien arbeitet, dass man sehr selbstständig arbeitet. Also man muss ja die Patienten untersuchen, einen Therapieplan erstellen, die Therapie durchführen. Da ist halt das Interprofessionelle auch noch ein großes Thema, weil man gemeinsam ja am Patienten arbeitet. Aber grundsätzlich ist das ja das eigene Gebiet, wo man wirklich auch eine logopädische Diagnose erstellt und danach dann auch die Ziele mit dem Patienten festlegt. Also ich denke mal, auch wenn ich im Angestelltenverhältnis bin, habe ich ein Stück Selbstständigkeit zum. Also niemand sagt mir, so gehen die Schritte, sondern ich muss selbst analytisch die Therapie erstellen und vorher eben eine Diagnostik durchführen.
Und eben, ihr stellt fest, wo die Problematik ist, erstellt einen Therapieplan. Und wie kann man sich Therapie vorstellen? Also man kennt, dass man so Mundübungen macht oder so, ich glaube, das kennen viele, aber ja. Es gibt sicher noch mehr, denke ich.
Ja, also das kennen viele, ist aber nur so ein kleiner Bereich, weil das macht man eigentlich, wenn eben eine Störung in der Muskelfunktion vorliegt, dann braucht man eben Muskelkräftigungsübungen. Aber da gibt es schon ganz, ganz, ganz viele andere Techniken, die man anwendet, wenn eben keine Myofunktion vorliegt. Also grundsätzlich ist es so, dass man immer zuerst eine Diagnostik macht und diese Diagnostik ist auch abhängig von der Störung. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe oder ich spreche jetzt von Kindern, weil ich da eben gesettelt bin, wo ich schon weiß, da geht es um Grammatik, Wortschatz, dann würde ich natürlich andere Testmaterialien verwenden. Man schaut sich auch den gesamten Menschen an, wie verhalten sich die Kinder, wie ist die Kommunikation. Kommunikation ist jetzt nicht nur die Lautsprache, sondern auch nonverbal. Dokumentiert es, macht dann eben anhand von den Beobachtungen, also man beobachtet bei Kindern auch das Spielverhalten zum Beispiel, auch das Verhalten in der Kommunikation mit den Eltern. Und dann trägt man alle Informationen sozusagen zusammen, wenn ich das so sagen kann, und schaut nicht nur, was kann das Kind nicht, sondern wo sind die Stärken. Und dann gibt es natürlich gewisse Therapiekonzepte, man nennt es evidenzbasierte Therapiekonzepte, wo man schon weiß, die wirken, die soll man in erster Linie anwenden. Und als Therapeutin habe ich natürlich auch eine Erfahrung, die ich mitbringe. Und gemeinsam mit dem Patienten und mit der Patientin erstellt man dann Ziele und schaut und verfolgt die. Genau. Und darum braucht man auch sehr viel analytisches Denken als Logopädin, weil man natürlich dann auch schauen muss, ob man die Ziele erreicht hat, gemeinsam nochmal evaluiert. Und ein bisschen auch Flexibilität, weil jeder Mensch bringt andere Facetten mit. Und wenn ich merke, okay, dieses Therapiekonzept oder wie ich jetzt vorgehe, es wirkt noch nicht oder das macht noch nicht den Erfolg, den wir uns wünschen, dann muss ich einen anderen Weg gehen. Genau. Flexibilität und Kreativität sozusagen.
Mhm. Ihr dringt ja da in, doch in eine sehr private Sphäre der Patientinnen und Patienten ein. Da kann ich mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich manche gar nicht so einfach oder so leicht tun mit einer Therapeutin, mit einer ganz speziellen. Kommt es vor, dass man da auch einmal wechselt oder dass du sagst, da bin ich jetzt nicht die Richtige, es gibt eine Kollegin von mir, die kann das vielleicht besser, dass man weiterverweist?
Auf alle Fälle. Und man muss auch dazu sagen, da gibt es auch tatsächlich schon Studien dazu, diese emotionale Bindung, die Empathie, das ist ein wichtiger Schritt, dass Therapie überhaupt gelingen kann. Es macht ganz viel aus und es kommt, also nicht oft vor, aber es gibt Situationen, wo man sagt, ui, das passt nicht, das harmoniert nicht, und da kann man auf alle Fälle Therapie wechseln dann oder mal schauen. Es kann von beiden Seiten sein. Es kann sein, dass ich sage, ui, ich habe das Gefühl, da dringe ich nicht vor, das passt nicht. Und es kann genauso sein, dass der Patient, die Patientin sagt, ich glaube, da müssen wir mal wechseln. Also das ist durchaus legitim und darf auch sein, ja. Man soll sich wohlfühlen, das ist das Wichtigste, wirklich.
Merkt man das bei Kindern früher oder bei Erwachsenen?
Ich würde sagen, bei Kindern. Also die Kinder sind sehr, sehr ehrlich, ja. Und normalerweise ist es so, dass Kinder auch sehr gern kommen, weil man muss sich vorstellen, es ist ja fast also eine Therapieeinheit, je nach Störungsbild. Aber ich sage jetzt mal, eine Sprachentwicklungsstörung, wo zum Beispiel die Grammatik betroffen ist, dauert so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und da widmet man sich Zeit mit den Kindern, es ist spielerisch. Also den Input, den wir setzen, wird im Spiel verpackt, weil Kinder im Spiel lernen. Bei Kindern, bei Erwachsenen macht man das natürlich anders. Und das freut die Kinder normalerweise. Und die sind dann eigentlich sehr ehrlich, ob sie gerne kommen oder nicht gerne. Und bei Erwachsenen muss man ja dazu sagen, also ich habe jetzt nie im Erwachsenenbereich gearbeitet, kenne aber natürlich sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Da kommt ja natürlich, wenn ich jetzt einen Schlaganfall habe, auch die, es kann ja zu Sprachverständnisproblemen kommen. Wenn etwas nicht passt oder wenn etwas unangenehm ist, es dauert natürlich auch etwas, bis der Patient sich dann auch äußern kann. Es gibt ja Schlaganfallpatienten, die kommen mit ganz wenig Sprache und dann schon so sagen, es passt oder passt nicht oder ich fühle mich wohl, das ist nicht so einfach. Genau. Aber wir Therapeuten und Therapeutinnen haben ja, also es ist eine wichtige Voraussetzung, Empathie und Einfühlungsvermögen und da muss man schon ein bisschen sensibel sein. Ob das dann passt, genau. Gerade im Erwachsenenbereich arbeitet man ja auch sehr viel mit Angehörigen zusammen. Das ist ein ganz ein wichtiger Bereich, auch im Kindersprachbereich. Also das ist wirklich so, dass die Angehörigen mit ins Boot geholt werden müssen. Und da kann man auch viel ansprechen und aussprechen. Genau, Offenheit ist ganz wichtig in der Therapie.
Werden denn die Angehörigen quasi auch, sag ich jetzt mal, geschult, damit sie im Alltag die Kinder oder auch die Erwachsenen unterstützen können?
Ja, auf alle Fälle. Gerade also im Erwachsenenbereich ist es so, für die Angehörigen ist es ja zunächst auch mal eine schwierige Situation. Jetzt habe ich da zum Beispiel meinen Partner, der nicht mehr so sprechen kann. Da bedarf es auch, wie gehe ich damit um? Wie kann ich auch als Angehöriger noch Lebensqualität erhalten oder wiederfinden? Und wie kann ich eben den Angehörigen dann helfen, dass er auch weiterkommt? Und im Kindersprachbereich ist es so eben, die Eltern möchten ja, dass das Kind natürlich auch, meistens ist dann bis zur Schule sozusagen, das so weit schafft, dass es die Schule gut meistern kann. Und da braucht man auch die Angehörigen, weil meistens findet die Therapie, weil die Therapieplätze trotzdem sehr knapp besetzt ist, jetzt nicht dreimal in der Woche statt und da braucht man schon die Angehörigen, dass da mitarbeiten, genau.
Das heißt, viel Therapie passiert eigentlich zwischen den eigentlichen Therapieeinheiten Hause, wenn man selbstständig oder mit den Angehörigen das weiterverfolgt.
Richtig, genau. Also wir geben sozusagen Input, den Anreiz und zu Hause wird dann natürlich weiter gearbeitet. Ich würde es jetzt nicht Arbeiten nennen, sondern einfach das weiterverfolgt, weil man ja ein gemeinsames Ziel hat, genau. Und man muss sich das schon so vorstellen, dass wir auch in der Diagnostik schon das Umfeld sich anschauen. Das heißt, also wir würden jetzt nie jemanden überfordern, sondern wir wissen dann schon genau, okay, da ist es so, der Patient, die Patientin ist zum Beispiel alleine, da kommt einmal in der Woche die Schwester, da muss man das anders anpassen, wie wenn der noch eine Ehefrau zu Hause hat. Oder wenn eine Mutter zum Beispiel 4 Kinder hat, ist es was anderes. Wie wenn ich jetzt eine Mutter habe, die vielleicht ein Einzelkind hat, da muss man schon auch gemeinsam was ist machbar, weil man möchte ja die Angehörigen nicht überfordern. Also, und auch nicht so in die Verantwortung nehmen, wenn's so, dass man dann das Gefühl hat, boah, ich bin jetzt verantwortlich dafür, dass es klappt oder nicht klappt, ja. Da muss man dann einen gemeinsamen Weg finden.
Und wie schnell geht's, dass man da einen Erfolg erlebt bei diesen Therapien?
Ja, grundsätzlich ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil es kommt schon ein bisschen auf die Störung an. Ja, auf das und natürlich auch auf die Wünsche des Patienten, der Patientin oder der Angehörigen. Ja, also wo möchte man hin? Das muss man gut besprechen. Also das ist auch eine Kunst der Logopädie, dass man bespricht, okay, was ist der nächste Schritt, dass man das transparent macht. Aber grundsätzlich sieht man das schon in der ersten Zeit Erfolge. Eine Zahl ist immer schwierig zu nennen. Das längerfristige Ziel wird sicher etwas länger dauern. Ja, also. Aber da ist es stark. Es liegt stark an uns, gemeinsam auch zu erklären, was wird das nächste Ziel sein. Auch wie kann man das dann messen, transparent machen. Wenn man das den Patienten immer wieder transparent macht, sind die eigentlich mit kleinen Fortschritten auch sehr zufrieden. Ja.
Wir haben jetzt ja gesagt, dass eben du vor allem mit Kindern gearbeitet hast und die unterstützt hast. Kann es auch sein, dass ein Erwachsener kommt und sagt, ich leide unter einer Sprachstörung, seit ich Kind bin, vielleicht nicht dramatisch, aber irgendwie merke ich, es stört mich im Alltag und als Kind, weiß nicht, hat niemand hingeschaut oder ich wollte nicht, was auch immer, und jetzt möchte ich das angehen. Geht das noch?
Ja, natürlich, ja, es geht schon. Immer kann man was verändern, insbesondere wenn jemand will. Also wenn jetzt ein Erwachsener kommt, ich sag mal, wenn Erwachsene kommen meistens, wenn es zum Beispiel im Bereich Stimme ist, Stimmstörungen, kann auch sein, dass es noch im Bereich Redeunflüssigkeiten ist, Stottern, Poltern. Aber es kann auch sein, dass jemand sagt, boah, ich habe eigentlich immer einen, den typischen Essfehler gehabt und den möchte ich jetzt wegbringen, weil ich habe mich jetzt beruflich verändert und halt zum Beispiel Vorträge. Es ist immer möglich, ja.
Ich möchte jetzt kurz einen schwenken zur FH Gesundheitsberufe. Du hast uns ja erzählt, du bist Forschungs- und Entwicklungskoordinatorin. Was macht man als Forschungs- und Entwicklungskoordinatorin an der FH Gesundheitsberufe im Bereich Logopädie?
Grundsätzlich ist es so, ich habe die Aufgabe, Augen und Ohren einmal offen zu halten. Forschung ist natürlich sehr groß, das Gebiet, aber zu schauen, wo können wir ansetzen, was ist gerade aktuell in der Forschung, was wäre machbar für unseren Studiengang? Wo sollte man sich hinbewegen? Zum Beispiel im Bereich Schlucken, Demenz, das sind so Themen, die gerade sehr präsent sind. Da ist die Forschungskoordinatorin gefragt, zu schauen, in welche Projekte kann man mitarbeiten. Da geht es grundsätzlich schon natürlich neue Medien, also Digitalisierung ist ein großes Thema. Das ist bei uns zum Beispiel im Bereich Diagnostik wäre das fein, wenn man da sich weiterentwickelt, weil wir ja Sprachaufnahmen machen, das analysieren, da wäre ein großes Feld, was sich nur entwickeln kann. Und ich schaue, was gibt's denn für Projekte, wo können wir mitarbeiten, was wäre im Sinne jetzt nicht für uns, für den Studiengang Logopädie interessant, sondern eigentlich für die Gesellschaft. Also wir an der FH, das ist FH Gesundheitsberufe Oberösterreich, ist ganz wichtig, dass wir Forschung für den Patienten und für die Patientin machen. Also da muss ich ganz gut überlegen, bringt das Projekt wirklich was mit für den Patienten? Zum Beispiel haben wir jetzt einmal bei einer App mitgearbeitet, die für pflegende Angehörige gedacht ist, die eben demenzkranke Patienten und Patientinnen betreuen. Was brauchen die, was hilft ihnen? Oder wir haben einmal eine App im Bereich Kindersprache entwickelt, ja, im Bereich Digitalisierung zum Beispiel. Aber es gibt auch außerhalb von der Digitalisierung Projekte, wo wir mitarbeiten. Und es geht im Sinne des Patienten und Patientin eben um Intervention, was ist im Bereich Evidenzbasierung oder zum Beispiel gesundheitskompetente Aufklärungsarbeit im Sinne, wie kann der Patient und die Patientin sich selbst helfen, genau solche Dinge.
Und diese Projekte, beziehen die sich vor allem auf Oberösterreich oder gibt es da auch internationale Zusammenarbeit?
Ja, es gibt auch internationale Projekte und es gibt da Projekte, die nicht die Logopädie alleine betreffen, sondern wo man innerhalb den Studiengängen zusammenarbeiten. Also sehr viele Projekte, zum Beispiel, wenn es um Demenzkranke geht, das betrifft ja nicht nur die Logopädie, sondern da gehört die Gesundheits- und Krankenpflege dazu, da gehört die Ergotherapie dazu oder bei Schluckstörungen. Projekte, wo es um Interdisziplinarität geht, das ist an der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich auch ganz ein großes Thema, wo wir auch Potenzial noch sehen oder auch wirklich, wo wir auch noch wissen, da wäre noch viel zu tun. Genau. Primärversorgungszentren, da gibt es auch Projekte. Projekte können auch ganz klein sein, auch Bachelorarbeiten, wo man Studierende mit einbezieht. Zum Beispiel hat jetzt ein Studierender eine Bachelorarbeit geschrieben, eben über Primärversorgungszentren, wie das ist, wie ist die Zusammenarbeit in Primärversorgungszentren. Eine andere Studierende widmet sich vielleicht, wie geht es den Patienten, die Patientin in Primärversorgungszentren. Also das hat die Koordinatorin sozusagen über, dass sie ein bisschen schaut, was kann man machen, was für schlussendlich dann für die Gesamtbevölkerung einen Mehrwert hat. Ich bin nicht alleine, also ich bin jetzt nur für Studiengang Logopädie. Wir haben grundsätzlich jeden Studiengang eine Koordinatorin und natürlich auch ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die forschungsaffin sind, die dann mitarbeiten. Also das heißt, ich bin eher so die Koordinierende und dann schaut man, wen holt man sich noch ins Boot. Ich habe zum Beispiel ja nur die Expertise im Bereich Kindersprache. Dann holt man sich jemanden, der im Bereich Schluckenexpertise hat oder jemand von anderen Studiengängen, wenn man es dazu braucht. Genau.
Welche anderen Studiengänge gibt es an der FH Gesundheitsberufe?
Es gibt noch 8 Bachelor-Studiengänge. Wir haben 3 Masterprogramme und 9 Hochschullehrgänge. Aber wir sprechen jetzt einmal von den 8 Bachelor-Studiengänge. Da haben wir die biomedizinische Analytik, die Diätologie, die Ergotherapie, Gesundheits- und Krankenpflege, Hebamme, Physiotherapie und Radiologie-Technologie.
Also ganz schön breites Spektrum eigentlich, gell?
Genau. Kann man sich was auswählen.
Genau.
Was einem gefällt.
Ja. Und man muss dazu sagen, die biomedizinische Analytik und die Radiologie-Technologie, das ist ein sehr diagnostischer Beruf und die anderen Berufe sind eben medizinisch-therapeutische Berufe. Genau.
Und wir haben so im Laufe des Gesprächs immer wieder von der Logopädin geredet. Wie viele Männer habt ihr im eurer Ausbildung zur Logopädin oder zum Logopäden?
Ja, sehr wenige. Ja, also sehr vereinzelt. Meistens, also heuer haben wir, also jetzt im Moment haben wir niemanden, also keine okay. Männlichen. Aber immer so 1, 2, maximal 2. Ja.
Das sind dann die Hähne im
Ja, genau. Ja, wir würden eh gern mehr Männer haben. Also das wäre mein Aufruf.
Ja, gibt's eine Vermutung, warum das so ist? Warum hauptsächlich Frauen in diesem Beruf tätig sind? Können Männer das nicht?
Ah, das ist bestimmt nicht. ich denke vielleicht meine Vermutung, und deswegen sitze ich auch hier, dass man vielleicht das Berufsbild der Logopädie in der Gesamtheit nun noch nicht so wahrnimmt. Eben, dass es jetzt nicht nur im Kindersprachbereich ist, sondern dass es wirklich ein breites Spektrum ist und tatsächlich auch mit Technik verbunden. Also im Bereich Schlucken, die Diagnostikverfahren, also da gibt es wirklich auch im Bereich Technik Verknüpfungen. Vielleicht weiß man das gar nicht so. Also ich denke mir vielleicht schon, dass es ein bisschen, weil wir ja trotzdem dieses Denken, Kindersprachbereich,
das ist meine jedenfalls gibt es zu wenig.
Genau.
Das kann man festhalten.
Also unabhängig, ob Mann oder Frau, warum soll ein junger Mensch diesen Beruf ergreifen? Vielleicht kannst du uns noch einen kleinen Werbespot machen.
Mhm. Vor allen Dingen macht es jetzt das Berufsfeld der Logopädie für mich diese eigenständige Arbeit mit Menschen gemeinsam an der Lebensqualität dann zu arbeiten, also die Lebensqualität wiederherzustellen, die Lebensqualität zu verbessern, konkrete Hilfestellungen jemanden zu geben, der in einer schwierigen Phase ist, auch Einblick in Persönlichkeiten zu bekommen und dennoch eigenständig arbeiten zu können, das macht für mich die Logopädie aus und den Menschen nicht nur Hoffnungen zu geben, sondern auch wirklich zu wissen, okay, wenn ich eine gute Diagnostik mache, wenn ich gut mit den Menschen zusammenarbeiten kann, dass man wirklich etwas bewirken kann, ja, bei Menschen. Kommunikation ist wichtig, nicht nur Kommunikation, auch Bereich Schlucken, Essen, Trinken ist was Wichtiges. Es ist ein ganz wichtiger Bereich, am Leben teilzuhaben. Und daran kann ich mit Menschen arbeiten und das ist schon was sehr was Schönes.
Ja, da seid ihr Logopädinnen und Logopäden, die wenigen, das gibt, doch in einem sehr, sehr wichtigen Bereich unterwegs. Also das hat man jetzt, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich herausgehört, auch aus deinem Statement. Was uns jetzt noch zum Ende unseres Podcasts interessieren würde, hängt mit dem Titel unseres Podcasts zusammen. Der heißt ja der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und jetzt die Frage an dich, was inspiriert denn dich in deinem Leben?
Eigentlich das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich auf einem Berggipfel stehe, die Weite, die Stille, dieses Wow, wenn man sieht, wie weit die Landschaft eigentlich reicht und wie klein man eigentlich auf der Welt ist, das inspiriert mich genauso wie Menschen. Es gibt so viele Menschen, die so viel Wärme und Liebe ausstrahlen, alleine nur durch ihre Anwesenheit, wenn sie hereinkommen, das inspiriert mich auch. Also diese zwei Bereiche, so diese Stille, diese Ruhe, in die Ferne zu schauen, aber auch diese Zwischenmenschlichkeit, wenn jemand hereinkommt und ja den ganzen Raum ausstrahlt, das kann für mich auch inspirierend sein.
Herzlichen Dank. Danke für deine Ausführungen, für deine Gedanken und danke, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein konnte. Und es hat mir sehr Spaß gemacht.
Das freut uns. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke. Vielleicht hat es auch Ihnen Spaß gemacht, heute zuzuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer unter www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.